Klar schaffe ich das.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klar schaffe ich das, dem Podcast für gute Lernunterstützung und Lerntherapie des Fachverbandes für integrative Lerntherapie. Mein Name ist Maike Hülsmann. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Helga Breuninger, Psychologin, Stifterin und Gründerin der Helga Breuninger Stiftung und auch Gründerin des PHIL und seitdem Ehrenvorsitzende im PHIL. Ich freue mich, Helga, dass wir heute hier zusammensitzen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Maike, dass du bei mir bist in meiner schönen pädagogischen Werkstatt.
Genau. Und da hast du auch schon ein richtiges Stichwort gegeben. Ich finde es nämlich sehr schön, dass wir hier, Helga, in der pädagogischen Werkstatt sitzen, weil ich denke, das verbindet Vergangenheit, Zukunft und Aktualität miteinander, weil es dir, glaube ich, immer ein Anliegen war, Räume zu schaffen, Lernräume zu schaffen, Begegnungen zu gestalten, die positiv sind. Und das hat sich so ein bisschen durch dein Leben gezogen. Liege ich da richtig?
Ja, also man gibt ja diesen Begriff von Safe Space, also Vertrauensräume, wo du in der Rolle der Gastgeberin bist. So vielen Lerntherapeuten, die ich ausgebildet habe, habe ich gesagt, am Anfang bist du eigentlich nur Gastgeberin. Mhm. Und wenn sich dein Gast bei dir wohlfühlt, der ist ja erst nochmal Gast, aber denkt, oh Gott, wie ist es da und was macht die jetzt gleich mit mir? Na, wenn du da Angst nimmst, wenn du also diese großzügige, freudige Gastgeberin bist, die eine gute Atmosphäre schafft, dass jeder eigentlich bei dir sein will, das ist der gute Start. Deswegen hoffe ich, dass ich für dich hier eine gute Gastgeberin bin.
Das hast du wunderbar geschafft. Ich habe einen sehr schönen Kaffee bekommen und wir sitzen hier in einem wunderbaren Raum. Der ja, Dialog oder Begegnungen sind ja auch nochmal so ein Stichwort, ja, für vielleicht auch die eigene Entwicklung. Welche eigenen wichtigen Begegnungen hast du gehabt oder Lernerfahrungen, die das so wichtig gemacht haben, dass du gemerkt hast, Begegnungen mit Menschen, Potenziale entdecken, das ist wirklich das Wichtigste.
Ich habe die Geschichte mit meinem Grundschullehrer schon oft erzählt. Ich fasse nur mal ganz kurz zusammen. Aber er war eigentlich der Grund dafür, dass es den PHIL gibt. Er war der Grund dafür, dass ich promoviert habe über Lernziel-Beziehungsfähigkeit. Und er, ja, das war mein Rollenvorbild. Ich bin ein dritte Kind einer Unternehmerfamilie in Stuttgart, war Hausgruppe Breuninger, kennen ja manche. Und bin in die Schule gekommen, also waren meine Eltern noch voll im Aufbau beschäftigt nach dem Krieg. Und war, also 1947 bin ich geboren, 1953 bin ich in die Schule gekommen und ich hatte eine Erzieherin, weil meine Mutter auch berufstätig war, die sich um mich gekümmert hat und die just geheiratet hat, als die Schule losging. Mhm. Da war ich also traumatisiert, verlassen, unglücklich. Ich saß auf meiner Bank, so am Fenster, guckte an die immer raus, tröstete mich mit den Blümchen. Ich habe nicht mitgekriegt, wer neben mir saß, wer vor mir saß, wie der Lehrer aussaß, war mir alles egal. Ich war völlig so wie in so einer Starre zur Salzsäule erstarrt. Also die Traumaforschung würde sagen, ich war so im Freeze-Zustand. Und da saß ich so ein paar Wochen, bis meine Mutter mit in die Schule kam und ganz empört mein Lehrer fragte, warum ich denn keine Hausaufgaben mache. Und dann dachte ich mir, oh Gott, was passiert jetzt Schlimmes? Und was fragt dieser wunderbare Herr Pfitzmer? Ganz freundlich, bleibt in seiner schönen Atmosphäre, so ruhig, gelassen, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, fragt meine Mutter, was mir schmeckt. Wurde ich dann einfach, guck dich hoch. Dann nahm ich zum ersten Mal diesen Lehrer Pfitzmeier, ich habe den erstmal angeguckt. Der fragte von meiner Mutter, was mir schmeckt. Und die sagt dann Spinat und Spiegelei und die anderen nicht. Und war ich auf einmal in Verbindung. Und in dieser Verbindung fragte meine Mutter, ja, was macht die denn mittags? Ja, die spielt Geige, dann guckt er mich an. Dann haben zum ersten Mal, erinnere ich mich, war so Blickkontakt da zwischen ihm und mir, fühlte mich als erstes gesehen und er sagte, bring doch mal morgen deine Geige mit und spiel uns vor. Habe ich dann gemacht, habe ich vorgespielt, habe ich, wie man halt mit 7-jährig spielt, das war sicherlich nicht ganz so toll, aber zumindest waren die alle beeindruckt. Und dann durfte ich den Sprung in die Keksdose tun für eine Leistung. Dann sagte er mit ganz ruhiger Stimme, so wie du Geige spielen gelernt hast, lernst du auch lesen, rechnen und schreiben hier mit uns. Und er strahlte so zuversichtlich. Dann habe ich in dem Moment das total geglaubt, dass es so ist, wie er das sagt. Ne? Die Kraft der Überzeugung und des Zutrauens und setzte mich dann in die Bank und irgendwie war alles gut. Und dann hinterher rief er mich dann vor und sagte, der schon gemerkt, deine Mutter, die war gestern ja ganz besorgt. Ich habe mir was überlegt, was du machst, damit deine Mutter nicht mehr so besorgt ist. Dann hat dieser raffinierte Mensch, hat mir da, jeden Tag ließ er mich so ein Plakat schreiben mit so einem Grundschatzwort und Grundwort. Man auch hier aus, das ist die kleinen Wörter, musste ich jeden Tag 100 Mal schreiben und meiner Mutter schenken. Die hatte dann diese ganzen Plakatstapel und im Diktat, wenn man Diktat geschrieben hat, guckte er mich immer an und sagte, und du schreibst nur die Wörter, wo du ein Plakat geschrieben hast. Und so kam ich ja so ungestreift, mit 0 Fehlern, kam ich durch die Grundschule, war nie auffällig. Und ich denke, das ist Herrn Pfitzmeier gelungen, aus mir jemand zu machen, der gerne lernt, der neugierig ist, der an sich glaubt und der es im Leben geschafft hat. Mhm. Deswegen danke Herrn Pfitzmeier.
Herr Pfitzmeier hat es also wunderbar geschafft, hier eine Brücke zu bauen,
ja. Mich in Beziehung zu gehen. Mich reinzuholen in die Klasse, dieses... Ich war verlassen von der Erzieherin, er hat mich, auf einmal hatte ich ihn. Und für ihn habe ich dann auch alles gemacht, auch was ich nicht spannend war. Für Herrn Pfitzmeier, den habe ich dann so geliebt, das waren dann meine Bezugspersonen. Und wie wird man als Lehrer Bezugsperson? Und das fand ich so toll, als ich in der New York Times 2019 war im Januar ein Zitat, Students learn from teachers they love, also die Kinder lernen von Lehrern, die sie lieben. Das hat die Hirnforschung jetzt nach all diesen Jahrzehnten als Ergebnis herausgebracht. Also wir müssen unsere Lehrer lieben, so wie ich Herrn Pfitzmeier geliebt habe, und dann lernt man alles. Das heißt, es lohnt sich, in die Beziehung zu investieren. Und noch eine andere Erfahrung, will ich kurz sagen, ich bin dann in die Uni gekommen, nachdem ich von Herrn Pfitzmeier aufgebaut war, auch mein Abitur gut gemacht habe. Dann habe ich, es war eine Vorlesung zur Preistheorie, und ich saß so ziemlich in der ersten Reihe, und der Professor Ott hat eine Kurve, so eine Wachstumskurve hingemalt, die ich nicht verstanden habe. Aber so selbstlos wie ich war, habe ich dann gestreckt und habe gesagt, ich hätte die Kurve nicht verstanden. Dann lachten 500 Kommilitonen schallend laut raus. Eigentlich hätte ich da so in ein Mauseloch versinken wollen. Es war schon sehr peinlich. Und was macht dieser wunderbare Herr Ott? Er tritt einen Schritt zurück, ohne die Verbindung mit mir aufzugeben. Er ist ja zu mir vorgekommen, als ich meine Frage gestellt habe, ging einen Schritt zurück, blieb in Verbindung, guckte so in die Runde und ging dann auf den ersten zu und hat gesagt, Sie haben so laut gelacht, können Sie mal Ihre Kommilitonin die Frage beantworten? Schweigen. Dann ging er zum nächsten, die gleiche Frage, schweigen. Das machte er quälend 10-mal. Dann war das eine peinliche Stimmung halt im Raum, nicht bei mir. Ich war komplett entlastet. Das habe ich auch gelernt, das ist auch eine Strategie. Kinder entlasten, wenn sie sich beschämt, super wichtig. Und kam ganz freundlich auf mich zu und hat gesagt, das war doch eine gute Frage. Und fing an, sie zu beantworten. Das hat mich natürlich, solche Erfahrungen haben mich geprägt und mich gestärkt. Und das waren, würde ich mal sagen, einfach wunderbare Pädagogen.
Ja. Menschen, die zur richtigen Zeit gesehen haben, was wichtig war. Mhm. Ja? Und ich denke, beide haben sich ja auch Zeit genommen, hier Brücken zu bauen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn wir uns das Schulsystem anschauen, hat man genug Zeit.
Ja.
Aber wunderbar. Und ich denke, hier sind schon so einige Schlüsselworte gefallen, die uns auch zum Fachverband für integrative Lerntherapie bringen. Einmal die Beziehung, einmal die Brücken. Brücken zu bauen, Raum zu geben für Lernentwicklung, dann aber auch, und da ist Herr Pfitzmeier mir noch jetzt im Gedächtnis geblieben, die richtige Lernebene zu finden, dass Kinder zu Erfolgen kommen können. Und das sind schon mal so ganz wichtige Punkte, die die integrative Lerntherapie aus meiner Sicht auch ausmachen. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die ja nicht nur Lerntherapeuten sind, mal ganz kurz und knackig erklären, was integrative Lerntherapie ist?
Ja, auf so einer Schulbank sitzt ein denkendes Ich mit einem fühlenden Selbst in einem Körper. Und unsere Schule hat meistens vergessen das fühlende Selbst und den Körper. Und dann müssen die Kinder da 45 Minuten sitzen und das denkende Ich wird vollgedröhnt. Ne? Dass die, je kleiner sie sind, also diese 45 Minuten, nur denkendes Ich, das kriegen die gar nicht hin. Ne? Also ich denke, die integrative Lerntherapie heilt dieses verletzte, fühlende Selbst. Denn wenn ich keine Erfolge habe, wenn ich merke, ich kann was nicht, fange ich an, mehr zu zweifeln. Und dann sind diese Selbstzweifel und die Kränkungen und die Angst, Fehler zu machen, die sind wie eine riesige graue Wolke, sind die im Raum. Und da muss der Lerntherapeut erstmal gucken, da muss erstmal Luft reinblasen und diese graue Wolke wegblasen, dass die Sonne wieder kommt und dass das Kind wieder an sich glaubt. Das ist das Wichtigste an der integrativen Lerntherapie, das Zutrauen, das Selbstvertrauen, die Überzeugung, ich kann das, ich schaffe das. Und ich traue mir das zu, und auch wenn es schwierig wird. Und da gibt es verschiedene Methoden, da gibt es spielerische Wege, da gibt es therapeutische Wege, da gibt es Entspannungsmethoden, es gibt alles Mögliche. Das ist das Integrative, und der Landtherapeut, die Landtherapeutin sucht sich dann aus ihrem Methodenköfferchen genau das raus, wo sie merkt, damit ermutige ich das Kind und damit kommt das Kind wieder in seine Kraft. Und meine erste Aufgabe ist es, das Kind, dieses fühlende Selbst zu stärken, damit das Kind mit mir gut lernen kann.
Wunderbar zusammengefasst und auch wunderbare Bilder, die du hier reingebracht hast. Ich muss gerade an ein Kind denken, mit dem ich lange gearbeitet habe, der auch immer eine riesige Regenwolke über sich gemalt hat. Und da regnet es. Und die Lerntherapie hat den Schirm geschaffen, um den Regen aufzuhalten. Und die Wolke konnte auch langsam verschwinden.
Und das Wichtigste an der integrativen Lerntherapie, dass das Kind in einen Raum kommt, wo es sich wohlfühlt. Es ist ein sicherer Raum, dass es dort nicht beschämt wird, dass es dort nicht überfordert wird. Dass also, es ist ja eigentlich, Überforderung ist eigentlich die härteste Strafe. Man muss sich denken, dass viele Kinder, bevor sie in die Lerntherapie kommen, ständig hart bestraft wurden durch Überforderung. Ja, und das jetzt aufzulösen, das ist die Kunst. Und die gute Lerntherapeuten können diese Kunst, Künstler, Künstlerinnen.
Das passt wieder wunderbar zu unserem Titel unseres Podcasts. Klar schaffe ich das. Also Vertrauen schaffen. Was würdest du denn sagen, Helga, wenn wir jetzt mal ein bisschen uns wegbewegen von der integrativen Lerntherapie. Was brauchen aus deiner Sicht Lernende? Du hast jahrelang in pädagogischen Werkstätten, in Fortbildung in der Helga-Bräuninger-Stiftung Lernende, auch Lehrerinnen begleitet. Was würdest du sagen, was sind so drei Kernpunkte?
Ja, sie brauchen eine Neugier, eine Offenheit und Lernfreude. Wenn mir das keinen Spaß macht, dann lerne ich das nicht. Und da kann ich sie meistens anzünden, dass ich irgendwas mache, wo alle lachen, denken, ja, das macht Spaß, wo man sich hingezogen fühlt, irgendwas, was sich gut anfühlt. Das heißt, ich muss das Fühlende selbst ansprechen in jeder Veranstaltung und nicht das Denkende Ich. Also nicht mit dem, was ich alles weiß, kommen, sondern mit einer Einladung, mit einer Herz-, mit einer Ansprache, mit irgendwas, was das Fühlende selbst berührt, und dann bin ich verbunden. Es geht um die Verbindung. Und der Verbindung lernen wir gemeinsam, fühlen uns sicher und fühlen uns gesehen.
Ja, also das Herz wieder aktivieren in den ganzen Prozess.
Das Fühlen des Selbst.
Wir haben ja jetzt, gerade wenn wir so auf die letzten 3 bis 4 Jahre schauen, in unserem Bildungssystem große Krisen. Jetzt gerade aktuell gehen viele Lehrerinnen auch auf die Straße. Es ist viel passiert, was auch dir gerade dieses Beziehungslernen, glaube ich, nochmal in den Vordergrund gerückt hat. So, Schule konnte nicht stattfinden, Beziehung konnte nicht stattfinden. Ich denke, da sind so einige Herausforderungen, die vor uns stehen. Und eine Herausforderung möchte ich mal rausgreifen mit dir im gemeinsamen Gespräch. Das ist nämlich künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Man mag ja im Vorhinein glauben, dass künstliche Intelligenz diese Beziehungsebene noch mal weiter nach hinten rückt. Was denkst du, wie sollte künstliche Intelligenz gedacht werden, ins Bildungssystem einfließen, und wo sind Chancen und Risiken in dem Ganzen?
Ich bin ja bekannt für meinen Potenzialblick. Ich ertrinke nicht im Problemblick, in der Problemblick, der führt zu so viel, das schwächt mich. Ich denke, ich gehe ganz pragmatisch davon aus, dass der Mensch hinter seine technischen Errungenschaften nie zurückgeht. Also wir müssen mit dieser künstlichen Intelligenz leben, und im besten Fall nutzt sie uns. Im besten Fall nehme ich die künstliche Intelligenz, damit die mich entlastet, damit die Stundenvorbereitungen macht, dass die ja wunderbare Arbeitsblätter herstellt, dass die mir kleine Filme baut oder Präsentationen. So, da muss ich das alles nicht mehr selber machen und habe Zeit für die Kinder. Ne? Und die Kinder werden, je älter sie sind, die künstliche Intelligenz ja auch nutzen. Und dann geht das, das weiß ich jetzt von André Breskes, das ist ein Professor in Köln, an der Uni Köln, der seine Studierenden trainiert, wie sie mit künstlicher Intelligenz in der Schule arbeiten. Und der sagt, das geht eigentlich nur in einer Vertrauenskultur. Denn ich muss davon ausgehen, dass alle diese Schüler, die jetzt mit künstlicher Intelligenz ein Ergebnis erzielt haben, dass die das angeben. Dass sie sagen, ich habe die KI benutzt, ChatGPT, und oder ich habe das benutzt. Und wenn sie das angeben, also das zitieren, dann ist alles in Ordnung. Und das geht aber nur, wenn da ein Vertrauensklima ist. Also ich denke, das finde ich wieder schön, mein Potenzialblick, das Vertrauens, die Vertrauenskultur, für die ich ja immer plädiere beim Lernen und in der Schule, die wird jetzt noch mal wichtiger durch die KI. Also ohne Vertrauenskultur eigentlich sind wir lost.
Das heißt, du siehst da auch sehr große Möglichkeiten, dass gerade dieses Beziehungslernen und das
Ja.
Herz parallel dazu sich wieder weiterentwickeln kann.
Ja, weil wir mehr Zeit haben. Also der einzelne Lehrer, wenn der 30 Schüler in der Klasse hat, kann dann nicht mit allen 30 jede Stunde in Beziehung gehen. Das werden immer so zwei, drei sein, wo irgendwas nicht funktioniert oder die stören und so, wo er dann die Atmosphäre im Raum so gestaltet, dass die anderen merken, obwohl der jetzt den Stuhl umgeschmissen hat, guckt der Lehrer immer noch freundlich und fragt ihn, und was brauchst du was von mir? Ja? Und dann geht es weiter im Unterricht. Also da wird niemand bestraft, es wird niemand
Beschämt.
bloßgestellt und niemand beschämt, sondern egal was passiert, es ist, der Lehrer hält den Raum und geht damit wertschätzend und wohlwollend um. Und dieses Wohlwollen, das schafft die Vertrauenskultur. Und jemand, der so wohlwollend sich verhält, den will ich ja eigentlich auch nicht enttäuschen. Ja, sondern mit dem will ich ja eigentlich in einer guten Beziehung bleiben. Und wenn dieses Wohlwollen da ist und die KI uns im Inhalt entlastet, dann habe ich Zeit, mit einzelnen Kindern ins Gespräch zu gehen und auch mehr wahrzunehmen. Ich brauche ja auch eine Wahrnehmung. Ich muss das mal gucken und die Gesichter angucken. Wer drückt Trauer aus? Wer drückt Sorge aus? Wer ist bekümmert? Und um das wahrzunehmen und dann darauf hinzugehen und da eine kleine Frage zu stellen, das ist die Zeit, die wir uns dann freischaufeln.
Ja, der Pädagoge hält den Raum. Das finde ich
Ja.
wirklich eine ganz tolle Aussage,
Ja.
ja, weil für das Halten braucht man ja auch wirklich Kontakt zu allen.
Ja, und Anne ist eine innere Kraft. Und in dem Raum halten, ich kann den Raum eigentlich nur halten, wenn ich selber keine Angst habe. Wenn ich selber davon ausgehe, dass der Mensch, die Kinder, die da sitzen, eigentlich alle mit mir arbeiten wollen, dass die jetzt nicht mich austricksen wollen oder irgendwie gar nicht mit mir zusammen sein wollen, sondern ich vertraue denen, dass die mit mir was machen wollen und glaube auch, dass wir wirklich gute Lösungen finden, wenn wir alle ein Stück auch aufeinander hören und uns alle einbinden und niemand ausgrenzen. Und wenn ich, das ist das Raumhalten, das ist das Zutrauen und dieses Geduldigsein und dieses wo in den Raum so Wohlwollen reinbringen, so eine Atmosphäre schaffen, so ein Resonanzfeld, in dem alle verbunden sind. Das ist Raumhalten.
Ich danke dir. Helga, du hast ja jetzt schon einen jahrelangen Blick auf dieses ganze Feld und auch einen Blick von außen, da du ja auch viel reist und dir auch andere Systeme anschaust. Ich möchte dir am Ende wirklich auch noch mal eine Wunderfrage stellen. Du liebst sie selber, ich weiß. Deswegen kommt sie auch in unserem Gespräch noch mal vor. Stell dir vor, es passiert ein Wunder und morgen wäre alles anders. Was wäre anders? Woran würde man es erkennen?
Ja, mein Wunder ist, dass wir alle von einem positiven Menschenbild überzeugt wären. Ich höre gerade noch mal das Hörbuch. Ich habe das Buch gelesen von Rutger Bregmann, im Grunde gut. Das höre ich noch mal als Hörbuch. Und es ist so unglaublich. Er bringt die ganze Forschung, stellt er zusammen und die ganzen Geschichten. Und dass wir Menschen, und das Ergebnis ist, wir sind zwar widersprüchlich, aber wir sind im Grunde gut. Und wenn wir das nämlich glauben, dann reagieren wir in jedem Konflikt intuitiv mit Zuwendung statt mit Bestrafung oder Kontrolle. Und wir sind offen und zugewandt und trauen denen was zu und sind wertschätzend und sind eigentlich gut gestimmt. Und eigentlich leben wir dann im Potenzialblick, wenn wir von diesem positiven Menschenbild überzeugt sind. Ich bin davon überzeugt, deswegen lebe ich im Potenzialblick. Und alle Lerntherapeutinnen und Lerntherapeutinnen, die ich ausgebildet habe, da war mein wichtiges Lernziel, nur mit dem Potenzialblick kommst du zu deinen Kindern.
Ich danke dir, Helga, für das Gespräch und ich denke, wir begegnen uns weiter und wieder, nicht in diesen Räumen vielleicht, aber in anderen. Und ich freue mich auf diese Begegnung mit dem Potenzialblick.
Danke, Maike.
Klar schaffe ich das.